Herr Mattner, vielen Dank für die freundliche Einleitung. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich hier auf Ihrem Kongress das Thema Energieversorgung diskutieren darf. Und da wir so viel Zeit schon geopfert haben oder hinter der Zeit her sind, glaube ich, schaffe ich das auch etwas kürzer zu machen, weil insbesondere, glaube ich, der Kommissar Oettinger einiges von dem, was ich sagen wollte, schon vorweggenommen hat. Ich fange aus meinem Blickwinkel dieses Thema, die Überschrift Energieversorgung ist keine hoheitliche Aufgabe. Man könnte ja am Anfang des Vortrages noch ein Fragezeichen dahinter machen. Ist Energieversorgung eine hoheitliche Aufgabe oder nicht? Wenn man diese Frage beantworten möchte, muss man, glaube ich, den Blickwinkel kennen, unter dem man die Frage beantworten will. Will man sie beantworten unter dem Thema, das heute in aller Munde ist, jetzt gerade auch in der Pressekonferenz, Klimaschutz, Klimaschutz lokal oder global, sage ich in meiner Kommune, sind wir kernstromfrei, in meiner Kommune sind wir kohlestromfrei und beziehe Reserveenergie und andere Dinge über die Stromleitung, die die Grenzen verlässt und passiert. Oder ist alles das, was ich tue, welche globale Wirkung hat das in der EU oder auch wirklich global weltweit? Denn Klimaschutz muss weltweit betrieben werden. Der zweite mögliche Blickwinkel, stelle ich die Frage aus Sicht der Versorgungssicherheit oder stelle ich auch die Frage, die von Herrn Uhde eben angesprochen wurde, stelle ich die Frage aus Sicht, was möchte der Bürger meiner Stadt denn im Prinzip an Infrastruktur haben? Oder stelle ich die Frage aus Sicht der Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere unserer Industrie, sind wir in der Lage, mit der Energieversorgung, so wie wir sie in der Bundesrepublik Deutschland darstellen, auch unsere stromintensive Industrie wettbewerbsfähig mit Strom zu beliefern? Oder stelle ich die Frage aus Sicht der klammen Kassen der Kommunen und sage, die Energieversorgung ist eine gute Einnahmequelle, auch die kommunale Finanzen sicherzustellen oder umgekehrt natürlich ist sie eine Möglichkeit der Ergebnissteigerung für private Stromerzeuger, klar. Also die Frage an der Stelle ist, aus welchem Blickwinkel betrachten wir das? Und dazu möchte ich einige Beispiele nennen. Ich glaube, der wichtigste Blickwinkel, warum wir aktuell an einem Umbau der Energieversorgung arbeiten und dass das Top-Thema im Grunde genommen Nummer eins ist, ist der Klimaschutz und die Reduktion der klimarelevanten Gase. Und da stellt sich auch die Frage von der Position, in der wir heute sind, wo wollen wir hin? Wo wollen wir in 10 Jahren hin? Wo wollen wir in 20 Jahren hin? Wo wollen wir im Jahre 2050 hin? Gestatten Sie mir als Ingenieur zunächst einmal mit der Technik zu beginnen. Die pulsierende Stadt der Zukunft, meine Damen und Herren, wird elektrisch sein. Fossile Energieträger, sei es, dass sie zur Mobilität oder zur Wärme oder wozu auch immer beitragen, werden an Bedeutung verlieren und Strom wird an Bedeutung gewinnen. Hier auf diesem Bild sehen Sie die einzelnen Möglichkeiten, insbesondere aber Themen wie Smart Home, Smart Grid und E-Mobility werden das Thema Strom auch in der Kommune zukünftig deutlich mehr in den Vordergrund schieben. Klimafreundlicher muss unser Strom werden. Das Energiekonzept der Bundesregierung sagt, bis zum Jahre 2050 60% Steigerung der Erneuerbaren am Bruttoenergieverbrauch, 80% Erneuerbare am Stromverbrauch, 25% Reduktion des Stromverbrauches, 50% Senkung des Primärenergieverbrauches und 80-95% am Ende Senkung der Treibhausgase. Meine Damen und Herren, dieses Konzept, das wir alle wollen, kostet Geld. Die Frage an der Stelle, die wir uns in der Bundesrepublik Deutschland oder in Europa stellen müssen, wenn wir unserer Vorreiterrolle gerecht werden, die unsere Gesellschaft will, die wir alle wollen, im Hinblick auf Reduktion der klimarelevanten Gase, dann muss sich der Vorreiter von Zeit zu Zeit einmal umschauen, ob ihm einer folgt. Denn in der Zeit, in der wir ab dem Jahre 1999 über den Klimawandel, über Kyoto etc. diskutieren, sind die CO2-Emissionen weltweit um 38% angestiegen, in Deutschland um 17% gesunken. Insbesondere ab dem Jahre 2000 hat diese Zunahme einen deutlichen Knick in der Steigung noch nach oben bekommen. Sie sind deutlicher angestiegen in den letzten Jahren. Also, wenn wir Vorreiter im Klimaschutz sein wollen, müssen wir den Umbau unserer Energiesysteme, meine Damen und Herren, so gestalten, dass uns möglichst viele China, Indien, Indonesien, Südafrika, USA und andere folgen. Wenn wir nur alleine diesen Umbau bewerkstelligen, mit dem Geld, das es die Volkswirtschaft kostet, haben wir für das Klima nichts gekonnt. Wir haben etwas gekonnt, wenn uns viele andere folgen. Darüber sollte man von Zeit zu Zeit einmal nachdenken. Und lassen Sie mich, was die politische Akzeptanz angeht, noch eine Bemerkung machen. Ich bin davon überzeugt, wenn man das Thema Laufzeitverlängerung der Kernenergie einmal wegnimmt, dass mit dem Klimakonzept, wie die Bundesregierung es verabschiedet hat, 80-90% der Bevölkerung einverstanden sind. Ich prophezei aber genauso gut, wenn man der Bevölkerung im Detail sagt, was dazu erforderlich ist, an Infrastruktur, Netze, komme ich gleich noch dazu, Speicher und im Prinzip auch an finanziellem Aufwand. Ich glaube, dann werden 80-90% der Bevölkerung dagegen sein. Und da gilt es eben noch, Aufklärungsbedarf einfach umzusetzen. Unsere Energieversorgung muss umgebaut werden, wenn man diese richtigen Ziele der Bundesregierung erreichen will. Und lassen Sie mich da auch von der Technik her sagen, meine Damen und Herren, es ist heute immer in und Mainstream, small is beautiful. Man will so das kleine Blockheizkraftwerk hinter seinem Garten haben, man will die eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, also man will Eigenversorger sein. Wenn wir diese 80-90% CO2-Emissionsreduktion umsetzen wollen, dann ist das nur mit Großtechnik möglich. Offshore-Windparks, 3.800 Kilometer Stromleitung in Deutschland legen oder global gesehen auch Kohlekraftwerke CO2-frei zu machen, CCS-Technologie und solche Dinge, sind notwendig, um das Klima, die klimarelevanten Gase zu reduzieren. Also stellt sich an der Stelle auch technisch die Frage und wirtschaftlich die Frage, sind kleinere Kommunen alleine in der Lage, auch diese Rieseninvestitionen zu bewerkstelligen? Oder ist es nicht besser, dass die privaten Versorger sich um die Dinge kümmern, die sie besser können, und die kommunalen Versorger sich genauso gut um die Dinge kümmern, die sie im Einzelnen besser können? Also ein Zwischenfazit von mir: Es ist nicht das Entweder-Oder, sondern das Sowohl-als-Auch. Wir müssen beide das sehen. Ich habe angesprochen, für den Umbau der Energieversorgung sind kapitalstarke und flexible Energieversorger notwendig. Ich nenne Ihnen hier auf diesem Beispiel, ich will das nicht alles vorlesen, Sie können sehen, der Ausbau der Netze, die DENA-2-Studie kommt ja in diesen Tagen auf den Markt bis zum Jahre 2020, das sind 10 Jahre, sind in Deutschland zusätzlich Hochspannungsnetze von 3.500 Kilometer, so hört man sagen, erforderlich. In 10 Jahren 3.500 Kilometer. Alle die nach erneuerbaren Energien schreien, richtigerweise, die Politiker, die möchte ich vor Ort sehen, bei den Bürgerinitiativen und bei den Bürgeranhörungsstunden, wo diese Hochspannungsnetze eben hinter dem Garten oder vor der Häuserfront gebaut werden. Wind offshore, wenn man 100% auf Erneuerbare abstellen will, braucht man 64, das sagt der Sachverständigenrat der Bundesregierung, 64 Gigawatt Offshore-Wind. Will Ihnen das nicht ableiten, in den deutschen Gewässern sind maximal 30 Gigawatt möglich. Das sind auch die Frage, wie ambitioniert und wie weit tragend sind unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben. Und der letzte Punkt ist das Thema Speicher. Neben den Netzen, die ausgebaut werden müssen, brauchen wir gigantische Energiespeicher. Das hat nichts mit unserer jetzigen Pumpspeicherkapazität zu tun, die wir haben. Wir haben Pumpspeicherkapazität in Deutschland in der Größenordnung von 7 Gigawatt. Und diese 7 Gigawatt können circa 40 Gigawattstunden an Energie speichern. Das ist gerade mal eine Reserve für wenige Stunden. Wenn wir die Erneuerbaren weiter ausgebaut haben und haben, da nenne ich Ihnen ein Beispiel, 30% unserer Stromnachfrage auf Basis von Windenergie dargestellt. Und eine Woche lang, das kommt mehrmals im Jahr vor, haben wir in ganz Deutschland relative Windstille. Dann brauchen Sie Speicherkapazitäten, die 70 Mal so groß sind wie die heutigen. Und kaum einer kann sich vorstellen, dass die 7 Gigawatt Pumpspeicherkapazität, wir bauen gerade unser Unternehmen in Luxemburg, eine 300 MW-Maschine dazu und wir wollen am Schluchsee in Attorf eine bauen. Das ist nicht einfach, das dauert 10 Jahre Genehmigungsverfahren und Bau, wenn denn die Genehmigung kommt etc. Aber das ist dann gerade von 7 Gigawatt auf 8 Gigawatt gesteigert und nicht das 70-fache. Also müssen wir, wenn wir in der Champions League spielen wollen, wenn wir die richtigen Ziele auch umsetzen wollen, brauchen wir eine Innovationsoffensive. Wir brauchen Akzeptanz für moderne Technik, für andere Technik und wir brauchen auch Akzeptanz für Großtechnik. Kraftwerkserneuerungsprogramm ist ein bestes Beispiel. Wir müssen heute das tun, was man heute kann. Wir müssen Forschung und Entwicklung in massivem Maße betreiben, um die Dinge zu entwickeln, die wir morgen können wollen. Und wir müssen auch Grundlagenforschung betreiben, um zu sehen, was übermorgen möglich ist. Denn es geht nicht nur um unsere Energieversorgung, sondern es geht um die Energieversorgung der Welt. Und beim letzten Weltenergiekongress in Toronto vor 4 Wochen ist das im Detail diskutiert worden. Und Sie kennen auch die schöne Vergleichszahl, 800 Millionen Afrikaner brauchen so viel Energie wie 8 Millionen New Yorker. Auch dort wird es in den Entwicklungsländern, wird der Hunger und der Schrei nach besserem Lebensstandard und damit auch nach mehr Energie weiter steigen. Und deswegen brauchen wir auch die Forschung und Entwicklung für übermorgen. Und darum unterstützen wir und viele auch Desertec. Desertec ist notwendig, um den Welthunger zu stillen. Wer heute verhindert, dass ein neues Kraftwerk gebaut wird, der sorgt dafür, dass die CO2-Emissionen heute höher sind. Denn jedes neue Kraftwerk, das ans Netz geht, schiebt automatisch, wer sich etwas mit der Merit Order unserer deutschen Stromversorgung auskennt, der weiß das, schiebt automatisch ein älteres Kraftwerk hinten weg, weil das ältere Kraftwerk in den variablen Kosten zu teuer wird. Deswegen brauchen wir heute neue Kraftwerke, um den Wirkungsgrad zu verbessern, um damit CO2 zu sparen. Und wir brauchen im Grunde genommen die Forschungs- und Entwicklungsinitiative. Meine Damen und Herren, kommen wir zu diesem Thema zurück. Hoheitliche Aufgabe, ja oder nein? Ich bin der Meinung, man kann immer über Wettbewerb diskutieren, aber statistische Zahlen zeigen ja eigentlich, wie die Situation aussieht. Ich glaube, dass für Wettbewerb auch heute schon genügend Platz ist. Sie sehen auf diesem Blatt, in diesem rechten Diagramm, sehen Sie die Entwicklung der Stromabgabe an Letztverbraucher in Deutschland. Die Linie, die steil nach oben geht, das sind die 5 Top-Regionalversorger in Deutschland, also deren Kundenzahl ist deutlich gestiegen. Die gelbe Linie, das ist die Linie der ENBW mit ihrer gelben Offensive und die rote, blaue und die etwas gräuliche Linie, das sind die Linien von E.ON, RWE und Vattenfall, die also rückwärts gehen, die also Verluste im Endkundengeschäft haben. Also von daher, von dieser Statistik abzuleiten, es gäbe heute keinen Wettbewerb, erschließt sich mir auch nicht unmittelbar. Im nächsten Punkt, ich habe eingangs gesagt, es ist vielleicht wichtig, dass jeder sich auf seine Stärken beruft und deswegen wird es zukünftig mehr Kooperationen geben. Lassen Sie mich schließen, einfach mit der Frage, Energieversorgung ist keine hoheitliche Aufgabe. Dazu meine ich, wir brauchen als hoheitliche Aufgabe, der Staat muss langfristig die Rahmenbedingungen setzen und der Staat muss dafür sorgen, in seinem ordnungspolitischen Rahmen, dass Wettbewerb besteht. Und dann können wir die Stromversorgung, die Energieversorgung der pulsierenden Stadt in der Zukunft sicherlich auf sichere Beine stellen, indem wir den Umbau der Energieversorgung, der dringend notwendig ist, indem wir ihn beschleunigen. Wir haben hauptsächlich bisher darüber geredet und haben an der Stelle zu wenig getan. Wir hinken hinterher, wir müssen den Umbau beschleunigen. Die Zukunft braucht einen größeren Mix an Technologien, aber auch an Marktteilnehmern. Und zwar die Marktteilnehmer, da soll jeder das tun, was er am besten kann. Wir brauchen, wie Herr Kommissar Oettinger gesagt hat, Investitionen in Köpfe. Und last but not least bin ich der dezidierten Meinung, dass marktwirtschaftliche Branchenstruktur diese gigantischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, am besten meistern können. Denn Ehrgeiz und Konkurrenz sind die Antriebsmotoren für technischen Fortschritt. Dankeschön.